der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Björn Görke. Herzlich willkommen, Björn.
Vielen Dank.
So, heute geht es um erstens News, denn du bist nicht nur von G-Predictive, sondern G-Predictive merged mit CrossEngage.
Das ist so mal
der aktuelle MarTech-EdTech-Hintergrund aus Deutschland. Aber wir wollen jetzt gar nicht so lange über die Unternehmen sprechen, sondern über das Gegengift zur GAFA oder der Plattformökonomie.
Ganz genau.
Was man tun kann, was man tun sollte und was Marketing Automation und AI damit zu tun hat.
Ganz genau.
So, das ist so unsere grobe Agenda, aber dennoch wollen wir hier eine gewisse Struktur einhalten. Bitte stell dich kurz selbst vor, Björn.
Vielen Dank. Genau, mein Name ist Björn Görke. Ich bin einer der Gründer jetzt von CrossEngage. Mhm. Genau, vielleicht kurz im Hintergrund. Wir sind eine CDP, eine Customer Data Plattform und eine Customer Prediction Plattform in einem. Mhm. Was das bedeutet, das können wir ja nochmal beleuchten. Mhm. Genau, wir haben, wie du gerade sagtest, letzte Woche einen Merger gemacht. Mhm. Das war ziemlich spektakulär für uns. Mhm. Genau, wir haben da zwei Unternehmen zusammengeführt. Einmal aus Berlin, CrossEngage, und den Namen übernehmen wir ja auch. Mhm. Und hier aus Hamburg, G-Predictive. Mhm. Genau, haben damit die Positionierung Richtung tatsächlich Gegengift für die Plattformökonomie nochmal deutlich verschärft. Mhm. Wollen da jetzt hart angreifen.
Ja. Genau. Da werden wir gleich zu sprechen kommen. Du bist ein nicht nur super fachkundiger Mensch, sondern du bist auch sehr bescheiden. Du hast jetzt sofort über die Unternehmen und die Lösung gesprochen, aber erzähl doch mal kurz, wie konnte es für dich so weit kommen? Was hast du davor gemacht, bevor du G-Predictive gegründet hast?
Genau, ich bin Kieler Jung. Ich habe da nach dem Abi erstmal eine Bankausbildung gemacht.
Ach du Schande.
Ja,
genau. Willst du das heute normal machen?
Nein.
Gut.
Ja. Das habe ich gemacht, tatsächlich 2 Jahre lang. Das hat mir damals allerdings auch viel Spaß gemacht, muss mhm. ich schon sagen. Ich bin ein paar Jahre dort geblieben während des Studiums, was ich dann aber auch direkt nach dem Abschluss da dann angefangen habe. Mhm. Habe da zunächst tatsächlich gedacht, ich bleibe in diesem Finance-Bereich. Mhm. Habe aber dann währenddessen gemerkt, Marketing interessiert mich noch viel mehr und viel mhm. mehr. Und habe damals meinen ersten Werkstudentenjob im Marketingbereich bei Arriva.de gemacht. Mhm. Das war
die Älteren.
Absolut irre Zeit. Ja. Ja. Wer da schon unterwegs war, ich sag mal in dem Marketing-Umfeld, das war echt irre, so 99, 2000 zu sehen, was dann möglich war.
Für die Jüngeren unter uns, magst du kurz das Geschäftsmodell nochmal kurz
erklären? Genau, Arriva.de ist letztendlich ein Börseninformationsdienst. Mhm. Ja, also wenn man einen Börsenkurs abrufen möchte, mhm. dann kann man das auf der Seite wunderbar machen. Mhm. Aber ich glaube, das allergrößte Geschäft für die Firma heute ist tatsächlich die Bereitstellung von Informationen mhm. im B2B-Umfeld.
Also so eine Art Reuters, das war so eine Art Reuters-Blumenberg für nächste Generation.
Oder? Ja, das kann gut sein, ja. Also das ja. weiß ich gar nicht so genau, ja. wie das ja. heute aussieht. Das ist schon ja. echt ein paar Jahre her.
Und das war dein erster Werkstudentenjob?
Im Bereich Marketing, genau. Und mhm. da habe ich dann Feuer gefangen für das Thema. Mhm. Dann Spezialisierung, dann Marketing im Studium gewählt. Und da bin ich dann dran geblieben und habe eine quantitative Diplomarbeit geschrieben, mhm. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ging mhm. um die Frage, ob der Erfolg von Filmen mhm. Sich tatsächlich auf den Börsenkurs der produzierenden Studios auswirkt.
Und? Kann man so nicht sagen?
Doch, kann man. Es ist eher der Misserfolg. Der tut weh, der Erfolg ja. wird kaum honoriert. Der wird quasi schon erwartet.
Ah, das ist ja dramatisch. Okay.
Auf jeden Fall.
Ich finde, die Kombination aus Marketing und quantitativen Analysen, Betrachtungen ist ja immer noch, zumindest in meiner Meinung, nicht ausreichend gut repräsentiert. Falsche Wahrnehmung?
Absolut richtig, ja. Mhm. Genau. Und tatsächlich, als ich das damals im Studium gemacht habe, mhm. war das ganz am Anfang. Mhm. Da war an den allerwenigsten Standorten in Deutschland überhaupt Marketing irgendwie quantitativ möglich. Ja. Und es war das große Glück tatsächlich aus heutiger Sicht, dass der Professor damals in Kiel, der Professor Albers, dieses Thema in Deutschland quantitativ geprägt hat. Mhm. Und das ist mittlerweile die Strömung überhaupt im Marketing, mhm. wenn ich das richtig wahrnehme. Mhm. Das war damals aber nicht so. Und bei dem, muss ich sagen, habe ich extrem viel gelernt. Mhm. Und da ist letztendlich das alles entstanden, auch mit meinem Co-Founder Dennis zusammen, mit dem ich da zusammen promoviert habe. Mhm. Und der, also diese Zeit hat uns sehr viel geholfen, überhaupt diese Produkte zu entwickeln.
Du hast auch über quantitatives Marketing promoviert.
Genau.
Ja. Ja. Was für einen Titel noch?
Nee.
War da schon irgendwas mit Predictions drin?
Also, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende ging es darum, zu erkennen, wie Menschen sich verhalten und zu verstehen, ob man mit den Marketingaktionen tatsächlich mehr Kundenlebenswert schaffen kann oder nicht. Mhm. Und das kann man, und zwar sehr deutlich. Und das ist relativ komplex tatsächlich, wenn man das allerdings dann, ich sag mal so, in den Alltag bringen möchte.
Ja.
Und zumindest war das damals so. Und da haben wir dann gesagt, das darf nicht so komplex bleiben, weil das eigentlich jeder braucht.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, die Suche dem realistischen zu erwartenden Kundenlebenswert, das ist ja wie die Suche nach dem Heiligen Gral, die ist ja auf jeden Fall immer komplex, die Suche nach dem Heiligen Gral.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das Ziel ist ja auch, den Kundenlebenswert zu ändern, nämlich den zu steigern. Mhm. Und ja, insofern Moving Target die ganze Zeit. Das ist sehr hart. Ja.
Das ist eine super Überleitung zu dieser Punchline Gegengift für die Plattformökonomie. Jetzt muss man überhaupt erklären, die Stammhörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die wissen natürlich, wie, sagen wir mal, fundamental wichtig dass der Umgang mit der Plattformökonomie ist, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal aus deinem Mund nochmal deutlich hören, wozu brauchen wir denn überhaupt ein Gegengift zu den GAFAs oder zu dieser Plattformökonomie?
Also die Liste von Aspekten ist echt lang.
Wir haben Zeit, richtig viel Zeit.
Genau, aber es gibt ja schon so ein paar so ganz große Punkte, glaube ich, die diesen Markt ausmachen. Also wenn man jetzt auf gerade sowas wie Amazon schaut, was so vielleicht der größte Gegenspieler von unseren Kunden ist, dann sehen wir da sehr deutlich, wie sehr Amazon die Kundenbeziehung doch abschottet. So. Mhm. Ja, und da gibt es dann so irgendwie diese bekannten Zitate, dass Jeff Bezos ja auch sowas sagt wie, wir sind die Gastgeber einer Party, ja, und unsere Kunden sind die Gäste. Mhm. Und damit meint er schon ja auch beide Seiten. Ja, weil es ist so ein zweiseitiger Markt, ja, die Verkäufer auf der Seite sind ja schließlich auch die Kunden in so einem zweiseitigen Markt. Und das sieht man schon sehr deutlich, und dadurch, dass der Zugang zu den Kunden so stark abgeschottet wird, hat natürlich Amazon eine krasse Marktmacht, und die spielen sie halt schamlos aus.
Viele sprechen ja auch ganz deutlich von der Monopolisierung der Kundenbeziehung. Also das ist ja nicht nur bei Amazon so, das ist ja auch in praktisch jedem Vertical, wo es eine dominante Plattform gibt. Und es gibt ja fast in jedem Vertical eine dominante Plattform. Passiert, dass diese Kundenbeziehung möglichst abgeschottet wird. Genau. Ich finde das Bild mit der Party ist gar nicht so doof, weil du wirst natürlich auch die führende Party sein.
Absolut, ja.
Okay, genau. Dann kannst du wenig. So, und was heißt das für eure Kunden? Und du sagst ja so, jetzt Amazon legt jetzt nahe, dass eure Kunden überwiegend im E-Commerce oder im Handel tätig sind. Also für wen? Jetzt nicht nur erstmal. Streng genommen sind mir jetzt deine Kunden gerade ein bisschen egal.
Klar.
Aber für wen ist denn ein Gegengift überhaupt notwendig?
Ich glaube tatsächlich, dass das in jedem Bereich notwendig ist. Weil genau wie du sagst, in jedem Bereich versucht eigentlich irgendjemand die Plattform zu sein, die den Kunden Kontakt monopolisiert. Mhm. Und wir haben zum Beispiel Stadtwerke als Kunden, denen geht es ganz genauso. Ja? Der Zugang zu neuen Kunden funktioniert dort über Verivox und Check24. Mhm. Und da hast du die gleiche Situation. Ja? Also fast alle berichten an der Stelle, dass ein Neukunde, den sie über eine dieser Plattformen gewinnen, niemals zu einem positiven Kundenlebenswert führt.
Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Dass also Kunden, die über diesen Gewinnungsweg kommen, nicht profitabel gestaltbar sind. Kundenbeziehungen sind nicht mehr profitabel gestaltbar. Nicht kurzfristig, nicht langfristig, einfach nie, richtig?
Das ist, glaube ich, die Situation, weil die Kundenbeziehung eigentlich zu Check24 besteht. Mhm. Und nicht zu dem Stadtwerk. Die Stadtwerke dahinter sind dann natürlich der Lieferant für den Strom, für das Gas, was auch immer. Aber Check24 pflegt den Kontakt, nutzt immer wieder die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Und natürlich wissen die, wann der nächste Zeitpunkt kommt, wo jemand vielleicht wieder Interesse haben könnte zu wechseln. Und dass der Bonus dann zu hoch ist, als dass die Stadtwerke damit Geld verdienen können. Mhm. Ist das für Check24 nicht das Problem?
Für Check24 ist das nicht das Problem. Für den Kunden ist es erstmal auch nicht das Problem. Das ist natürlich ein Dilemma, was erstmal die Anbieter haben, ne? Die sogenannten Pipelines für diese, also die Unternehmen, die Gäste auf der Party haben das ganz genau. Dilemma. Und das Dilemma ist ja umso größer, weil natürlich die über Plattformen gewonnenen Kundenbeziehungen ja im Gewinnungsmix jetzt nicht mehr irgendwie eine Rundungsdifferenz sind, sondern in vielen Mixen der Gewinnungswege sind ja Plattform oder plattformähnliche Gewinnungsarten eher die dominierenden. Das ist ja ein substanzielles Problem auf für den Fall. Anbieter, wenn die Hälfte seiner Kundengewinnung, gerade auch die schnell wachsenden, also die überhaupt wachsenden Wege, wenn die nicht mehr profitabel sind.
Genau, ein Riesenproblem und da muss man auch irgendwie einen Ausweg finden. Denn wenn man da an der Stelle in dieser Abhängigkeit bleibt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis man da sein Kapital aufgezehrt hat. Ja. Weil, ich meine, tatsächlich bei diesen Stadtwerken, ja, wenn du mit jedem Kunden Geld verlierst, ist die Frage, wann ist das Konto leer? Mhm. Und da muss man, vielleicht nicht heute, aber da muss man jetzt eine Antwort versuchen zu bekommen.
Du hast mich im Vorgespräch an dieses Gary Vaynerchuk-Zitat erinnert, der sagt irgendwie 98% aller Unternehmen, also aller Advertiser sind pleite, sie wissen es nur nicht.
Genau.
Das ist im Grunde dieser Zeitversatz, dass sie im Grunde von ihrer Substanz zehren, richtig?
So würde ich das interpretieren, ja. Also klar, die Zahl ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen und die würde ich vielleicht auch so nicht unterschreiben, aber ich glaube, wer tatsächlich in dieser Situation gefangen bleibt, der läuft Gefahr.
Okay, jetzt haben wir verstanden, was das Problem ist. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, was das Problem ist, der kann ja nochmal zurückspulen. Aber ich kann auch nur mal auf die Episoden zum Beispiel mit Holger Schmidt verweisen oder aber auch mit Pip Glöckner, die Doppelfolge, wo wir viel über Plattform-Dilemma gesprochen haben. Oder Alexander Graf. So. Also das Thema wird auch nicht weggehen. Nee. Aber sagen wir mal, der Sense of Urgency, der sollte jetzt, wir sind jetzt bummelig in der Minute 12, der sollte auf jeden Fall da sein. So, jetzt haben wir das Problem verstanden. Welche Lösung bietet ihr denn für dieses Problem an?
Genau, also ich glaube, man braucht auf jeden Fall einen vernünftigen Plan, um dagegen sich aufzustellen, um gegen diese Plattform bestehen zu können. Und ich glaube, eine ganz essentielle Sache ist, dass man die Kundenbeziehung wieder zu sich holt, dass man seine Kunden versteht, dass man, und das bedeutet insbesondere, dass man die Daten über die Kunden hat und dass man versteht, welche Muster da drin stecken. Mhm. Das ist genau das, was wir machen. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt kurz CDP, eine Customer Data Plattform. Mhm. Das bedeutet erstmal, wir sammeln die Daten und wir sind dazu in der Lage, ich sag mal, die Interaktionen mit den Kunden super effizient wieder auszuspielen, sodass man letztendlich letztendlich die ganzen Journeys, die man mit seinen Kunden aufbauen möchte, einfach sauber orchestrieren kann. So. Und darüber hinaus ist natürlich die Frage AI entscheidend, weil ich lauter Entscheidungen treffen muss. Mhm. So, und dafür ist dann unsere AI-Plattform wichtig. Mhm. Weil ich mich ja entscheiden muss, will ich jetzt in diese Kundenbeziehung investieren? Was will ich diesem Kunden anbieten? Mhm. Habe ich hier eine Gefahr, dass der Kunde abwandert? Muss ich da was gegen machen, ja oder nein? Mhm. Und diese Cases, davon gibt es typischerweise zig oder hunderte in jedem Unternehmen und die müssen halt sukzessive aufgebaut werden. Und genau, da sehen wir uns.
Euer Lösungsansatz konzentriert sich, also wie jede CDP, egal welcher Couleur, wir können vielleicht gerade nochmal so in die Differenzierung von CDP-Konzepten irgendwie reinschauen. Ja, genau. Aber grundsätzlich muss man sagen, das CDP-Konzept gehört so mal in die Gattung des Retention-Marketings, also eher der Bestandskunden, Optimierung oder beziehungsweise um in eurem Fall bessere Prognosen für mögliche Neukunden zu bringen. Aber das kommt auch vermutlich, die Prognosen kommen sehr wahrscheinlich aus vergangenen Kundenbeziehungen oder aktuellen Kundenbeziehungen, richtig?
Absolut, genau. Also die letztendlich geht es um Muster, die in den Daten stecken. Und die bekommst du ja aus den, aus den Informationen, die du in der Vergangenheit eingesammelt hast. Mhm. So, und aus diesen Mustern lernt man, das machen wir als Menschen sowieso die ganze Zeit. Ja? Und jetzt ist halt die Frage, gelingt es mir, massenhaft Muster in meinen Daten zu erkennen. So, das ist als Mensch schon auch möglich, aber du musst da halt extrem viel Zeit investieren, musst schnell sein und das schaffst du halt nicht. Mhm. So, und dann musst du halt da, deine Erkenntnisse auch auf jede Kundenbeziehung ja wieder neu anwenden. Mhm. Und dafür brauchst du halt diese Technologie, um da eben schnell zu sein, real-time entscheiden zu können und dann einfach das Beste jeweils zu machen.
Bring doch mal ein paar Praxisbeispiele, was so Muster oder typische Pfade sind, die halt für so ein Unternehmen wichtig sind, dass man sie erkennt und was man daraus so rein operativ machen kann.
Genau, also da gibt's so eine Handvoll von Themen, die eigentlich für jeden relevant sind. So, das erste ist, wenn du so, ich sag mal, in einem transaktionalen Geschäft bist, also wenn du, ich sag mal, ein Handelsthema hast, dann hast du normalerweise, wenn du einen Kunden gewonnen hast, ja, der hat das erste Mal gekauft, hast du die Frage, ist das jemand, den ich wieder sehen werde? Mhm. So. Und das heißt, das ist so ein Use Case, den wir typischerweise als First or Second Order bezeichnen würden, wo einfach die Frage ist, lohnt es sich jetzt zu investieren? Mhm. Und was wir halt sehen, ist, dass dieser Case einen massiven Hebel hat, denn hier geht es nicht nur darum, die richtigen Leute zu erkennen, sondern es geht auch um Geschwindigkeit. Mhm. Ja, das Momentum, was ich habe, das vergeht extrem schnell. So, und was wir da halt sehen, von den Kunden, die tatsächlich ein zweites Mal kaufen, tun das bei einigen von unseren Kunden 85% in den ersten 10 Tagen nach dem ersten Kauf.
Das ist wie früher im Versandhandel, ne? Das war also diese Versandhandelslogik, die kommt wieder, ist aber im Online teilweise ein bisschen in Vergessenheit
geraten. Nee, das ist zum Teil noch viel krasser. Also wir haben, das ist jetzt kein Kunde von uns, ich habe mit einem anderen Unternehmen gesprochen, die haben zum Teil den zweiten Kauf schon am ersten Tag. Also an dem Tag, an dem auch der erste Kauf stattgefunden hat. So, und das ist nicht ungewöhnlich. Und
das zu sehen, ist halt wertvoll. Ne?
Genau, und da musst du halt natürlich sofort rein und gucken, wo habe ich das Potenzial, hier einen zweiten Kauf zu initiieren. Und du brauchst halt 3-4 Käufe, um den Kunden wirklich zu binden. Ja? Solange dir das nicht gelungen ist, ist die Beziehung in Gefahr.
So, in der alten Welt habe ich das entweder gar nicht erkannt oder wenn ich es erkannt habe, habe ich dann irgendwelche Regeln aufgesetzt, die so einer verhältnismäßig starren Kampagnenlogik irgendwie folgten. Ne? Also früher hat man gesagt, das ist die Onboarding-Strecke. Ne? Es ist ein Neukunde und dann kriegt er eine gewisse Frequenz verpasst, damit er auch ja an Bord bleibt. Wie machst du die neue Welt?
Ja, die spannende Frage ist zum Beispiel, was war denn eigentlich im ersten Warenkorb drin? Man wird halt schon immer noch von der Onboarding-Strecke sprechen, aber die muss halt zu dem Kunden passen.
Mhm. Ja. Also gibt es nicht ein One-Size-Fits-All, sondern kriegt jeder, okay.
Genau.
Aber ich finde das ein super Praxisbeispiel. Also ich gucke jetzt rein, was hat er im Warenkorb? Was kann ich daran erkennen?
Also erstmal an welchem Thema der Mensch Interesse hat und dann kannst du, gibt es halt zu bestimmten ersten Warenkörbe, gibt es halt bestimmte zweite. So. Und da gibt es dann auch vielleicht einen Abstand dazwischen. Ja, wenn du irgendwie Flipflops kaufst und es ist irgendwie Sommerwetter, keine Ahnung, vielleicht ist dann die Badehose das nächste Beste, was man diesem Kunden anbieten kann.
Okay, jetzt hört meine innere Stimme auf einmal einen großen Schrei nach statistischer Signifikanz. Und wir sagen, oh, dann brauche ich ja wahnsinnig viel Transaktionen und wahnsinnig viel Warenkörbe oder eine sehr geringe Varianz oder beides, um überhaupt, um überhaupt da eine gescheite Prognose abgeben zu können.
Ja.
Ist das ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss? Und wenn ja, wie kann ich dem gegnen, wenn ich jetzt vielleicht nur 15 Millionen Euro Umsatz mache und vielleicht nur bummelig 500.000 Transaktionen?
Ja, also aus statistischer Sicht ist das absolut ausreichend. Mhm. Wir ziehen immer so eine Grenze bei ungefähr 5.000 Transaktionen im Jahr. Darunter kann man immer noch mit Mustererkennung sehr viel machen.
5.000 Transaktionen?
Ja.
Das ist ja nichts.
Ja, tatsächlich. Also eine ganze Reihe unserer Kunden ist aus dem B2B-Umfeld. Mhm. Da sind häufig die Warenkörbe natürlich viel größer und dafür seltener. So, und da kann man das trotzdem ganz hervorragend einsetzen. Du hast sicherlich die eine oder andere Einschränkung. Dafür ist dann der Hebel auch groß, weil natürlich ein Warenkorb über 3.000 Euro dann auch reinhaut.
Klar. Gut, ich habe dich aber gerade unterbrochen. Also du kannst ja Warenkörbe, dann kannst du den zweiten Warenkörper angucken. Also das übersetzt sich dann in was für eine Maßnahme? In eine weitere Kampagne oder was sind dann so klassische operative nächste Schritte, wenn ich diese Analysen gefahren habe?
Genau, da kommt man dann in so einen Bereich, wo es dann übergeht aus der Technik, aus der reinen Technik in die Strategie auch. Ne? Also ist die Frage, was ist denn meine Stärke? Auf welchen Kanälen bin ich denn gut? Ja? Was habe ich eigentlich für eine Marke, wie muss ich kommunizieren? Und da differenziert sich das dann schon sehr stark aus. Aber klar, es ist in irgendeiner Form, ist es vielleicht etwas, was man als Kampagne bezeichnen würde oder als Journey, die einfach ausgelöst wird. Da kommt einer rein, dann passieren halt bestimmte Dinge, werden bestimmte Trigger ausgelöst und dann wird die nächste Maßnahme ausgespielt.
Im B2B könnten solche Träger zum Beispiel auch ein Offline-Kontakt sein. Ne?
Absolut, ja.
Mhm. Okay, sehr gut. Ich habe vorhin schon so ein bisschen versprochen, dass wir drauf schauen werden, mit was für Unterschieden wir in der CDP-Welt so zu tun haben. Ich will jetzt nicht nochmal ein großes MarTech-Landscape irgendwie aufmalen, aber das CDP-Thema ist ja jetzt immer noch frisch, jetzt nicht mehr ganz jung, aber natürlich gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und ich habe verstanden, es gibt unterschiedliche sagen wir mal, Ausprägungen von CDPs. Ne? Die meisten sprechen von der Data-CDP oder von der Kampagnen-CDPs. Gibt vielleicht noch weitere Untergattungen. Magst du uns da kurz mal durchführen, was so die wesentlichen Unterschiede sind?
Tatsächlich würde man hier, glaube ich, sehr schnell, genau was du sagst, in so ein Landscaping reinkommen. Mhm. Ich finde das auch tatsächlich selbst gar nicht so einfach, das genau abzugrenzen.
Mhm. Bin ich froh, wenn, das auch, wenn dir das auch so geht.
Ja, also ich meine, natürlich gibt es da so, genau wie du sagst, ne? Es gibt eine Data-CDP, es gibt Campaign-CDP, da gibt es noch 2-3 weitere Begriffe. Ich weiß gar nicht immer so, ob die wirklich dann eher geprägt werden von den Leuten, die das Thema jetzt verkaufen.
Ja, klar.
Oder ob das wirklich schon so im Markt angekommen ist, da wäre ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, diese beiden, die du jetzt genannt hast, die gibt es schon so, genau so im Markt.
Also im Vendorenkontakt merkst du das ganz deutlich, aus welcher Richtung die kommen. Ne? Genau. Ob die eher so wie ihr, also ihr, das alte G-Predictive, eher aus der Analyse und der Prediction kommen und dann irgendwie noch was mit AI drin haben.
Genau.
Oder ob die eher aus der operativen Vernetzung von unterschiedlichen Kanälen und unterschiedlichen Datenquellen irgendwie kommen.
Genau.
Gut, aber idealerweise hat man ja beides und das wäre, also, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das Konzept hinter eurem Merger zwischen G-Predictive und Crossengage.
Genau, das ist letztendlich unsere Merger-Hypothese, ja, wenn du so willst. Ja.
Okay, lass uns nochmal gucken, wir haben jetzt drüber gesprochen, also was ist das Problem, wie groß ist das Problem, mögliche Ansätze, wie man also auf der Retention-Seite bessere Analysen machen kann. Unterschied, also das Instrument, was natürlich aus deiner Welt kommt, der CDP, sicherlich, sagen wir mal, das probate Mittel, um in der Retention-Welt bessere Wertschöpfung zu betreiben. Jetzt höre ich so die innere Stimme des geneigten CFOs entweder einer Herstellermarke oder eines E-Commercelers oder irgendjemand, oder der Stadtwerke in Kastrup, der sagt sich, okay, das ist ja ein ganz schön komplexer Weg oder versteht ihr überhaupt, wie komplex das ist? Und wenn ja, warum sollte ich denn eigentlich diesen steinigen Weg gehen? Und was ist mein Return davon?
Ja.
Also das waren ja 2 Fragen im Grunde. Ne? Das eine ist nochmal, ist das komplex? Das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, wir beide wissen. Das ist eines der komplexesten Themen, die man angreifen kann.
Ja.
Die Folgefrage ist dann, was passiert, wenn man es nicht tut? Was der Return auf.
Genau, also mit der würde ich eigentlich sogar jetzt starten wollen.
Warum so?
Genau, weil ich glaube, an der Stelle, da kann man eigentlich wieder nur das Zitat von Gary Vaynerchuk rausholen. Ich glaube, der hat da komplett recht, dass du, wie gesagt, mit der Zahl weiß ich es nicht, 98%, aber ich glaube, man läuft einfach wirklich massiv Gefahr, seine Wettbewerbsposition zu verspielen, wenn es einem nicht gelingt, die Kundenbeziehung wieder zu ownen, ja? Und sie selbst zu entwickeln, selbst zu pflegen. Wenn man sich da auf Plattformen verlässt, glaube ich, hat man größte Gefahr, muss dann, glaube ich, an anderen Stellen extrem gut sein. Keine Ahnung, wenn ich etwas habe, wo ich extrem gut einkaufen kann oder so und da meine Stärke
selbst dann, vielleicht. Also selbst dann also mal gucken, wie lange ich das aufrechterhalten kann.
Genau.
Also können wir sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Kundenbeziehung zurückzugewinnen, haben wir keine Möglichkeit, dauerhaft profitabel, also wenigstens auskömmlich profitabel zu wirtschaften.
Absolut.
Ich glaube, das ist nochmal eine realistische Prognose.
Ja, das würde ich sagen.
Also ich kaufe mir damit Zukunft im Sinne von also Überlebensfähigkeit mindestens.
Genau. Ja. Sehe ich so, ja. Also das ist insofern, das ist der Punkt, wieso man eigentlich in diesen Bereich rein muss. Ja.
Jetzt muss ich mich aber trotzdem mal ganz auf die kritische Position stellen oder auf die Position der Plattformen. Wir können jetzt zu Recht sagen, naja, es gibt ja einen Grund dafür, warum die Plattformen so erfolgreich sind, weil die Plattformen bieten nachweislich dem Nachfrager, dem Kunden, ein besseres Erlebnis. Also nicht nur Erlebnis im Sinne von Usability, sondern auch im Sinne von Preiswürdigkeit, von Übersicht. Plattformen sind erfolgreich, weil sie einfach ein besseres Offer für den Kunden haben. Ist es denn damit jetzt getan, wenn jetzt sozusagen deine Nachfrage einfach nur ein bisschen besser die Daten analysieren, ein bisschen schlaueres Retention-Marketing machen, reicht das dann? Trägt mich das über die Ziellinie?
Nein. Nein, völlig richtig. Natürlich ist das ein Teil, das ist ein Teil der Geschichte. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass man über eine Transformation sprechen muss.
Oh, das passt gut zu dem Podcast.
Ja, aber dieser Begriff passt hier, glaube ich, rein. Mhm. Und wir sehen es ja auch. Mhm. Wir sehen es bei unseren Kunden. Mhm. Was die für Änderungen vornehmen, für Änderungen auch, die nicht nur Kleinigkeiten betreffen, sondern das ganze Unternehmen wird umgekrempelt häufig. Ja? Mhm. Und das ist faszinierend zu sehen. Mhm. Und es ist toll zu sehen, was dann da auch nach einiger Zeit dann eben auch bei rumkommt. Mhm. Und wie sich dann eben auch die Möglichkeiten verändern, mit Kunden zu arbeiten. Und der Weg ist tatsächlich, muss man sagen, nicht immer nur leicht. Also da gibt es auch Steine, die man aus dem Weg räumen muss. Das ist nicht immer trivial.
Also auf einem bestehenden Geschäftsmodell, was ich nur geringfügig verändere, wenn du jetzt die Wahl hättest, du kannst ein bestehendes Geschäftsmodell einfach nur mit einer besseren CDP-CRM-Lösung irgendwie pimpen.
Ja.
Oder du kannst ein Geschäftsmodell so mal aus der Nutzerperspektive weiterentwickeln und von mir aus das noch amplifizieren durch den CDP.
Ja.
Was hat die größeren Erfolgsaussichten?
Ich würde sagen, du musst eigentlich beides machen. Mhm. Und zwar, du startest eigentlich, wenn du sagst, ich gehe jetzt in so eine Technologie rein und ich gehe so einen Prozess an, dann hast du normalerweise eine Situation, wo du dich auf deine bestehenden, ich sag mal, Marketing-Prozesse, auf deine Kommunikationswege ja verlassen kannst. Mhm. So. Und da geht es eigentlich, glaube ich, erstmal darum, darüber reinzukommen in so eine Technologie, zu verstehen, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich den Return verbessern, den ich aus diesen normalen Maßnahmen, die ich eh schon mache, so herausbekomme? Und das ist dann der Startpunkt, um eben genau Richtung so einer Transformation sich aufzumachen, wo dann das Ziel ist natürlich, ich sag mal, den Kunden in seinem eigenen Universum zu halten.
Mhm. Also du gehst schon wissensbasiert in diese Transformation rein. Verstehe ich das richtig?
Mehr oder weniger, ja.
Ja. Ja gut, klar, es gibt noch jede Menge Sachen, die sind halt noch nicht geprüft, die muss ich erstmal.
Ja. Ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, was für eine Transformation noch kommen wird.
Ich erlebe ganz oft, dass den Entscheidern, den Gesellschaftern oder den Verantwortlichen eines Unternehmens, der das immer mehr, sagen wir mal, sich in die Abhängigkeit von Plattformen begibt, dass ihnen schon durchaus bewusst ist, dass sie dann Dilemma haben und sie dann so eine Art Zielkonflikt zwischen kurzfristiger Kosmetik oder langfristiger Veränderung lieber. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber es ist natürlich erstmal sehr verlockend, erstmal in der Kurzfrist- und Kosmetik-Abteilung zu bleiben, statt wirklich alles zu verändern.
Ja.
Ne? Du veränderst ja dann auch die Verbleibende. Also ich kann mir diese so ein Stadtwerke-Bild richtig gut vorstellen, weil das ist ja das Besondere. Ne? Jeder, der sehr, sehr alte Kundenbeziehungen hat, das gilt ja nicht nur für Energieversorger, das ist ja, glaube ich, ein universelles Gesetz, dass die ältesten Kundenbeziehungen oft die profitabelsten sind. Aus Gründen. Und du gefährdest halt auch viel, also viele haben das Empfinden, dass sie den Ast ansägen, auf dem sie sitzen. Wenn sie ihr Geschäftsmodell verändert, wenn sie für weitere Bindungen auf Deckungsbeitrag der Zukunft verzichten. Und auf der Vendorenseite, gerade im Martech, höre ich jetzt immer lauter, sagen wir mal, so Versprechen, die sagen, also ich verkürze jetzt mal, hier kauf mein Tool, da ist auch AI drin und danach wird alles gut, ohne dass du wirklich jetzt an die Substanz ran musst.
Ja.
Ich verstehe das aus einer Pitch-Situation.
Ja.
Ich habe so meine Zweifel, dass das wirklich die Unternehmen ins Ziel bringt.
Auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht für ein kleines Thema mal so machen, wo es vielleicht Sinn macht, eine kleine Optimierung so vorzunehmen, dass du sagst, okay, ich habe hier den AI-Switch, den lege ich jetzt auf on.
Sag mal, eine kleine so eine Kampagnenselektion oder sag mal,
wo geht's? Nee, das ist auch schon komplexer.
Ja, aber wo ist denn ein kleiner AI-Switch?
Naja, wenn du halt, meinetwegen, du hast zwei, drei Varianten von einer, ich sag mal, Kommunikation, jetzt die Frage, welches ist die am besten performt, sowas kannst du sicherlich automatisieren.
Sowas Multivariates oder so.
Das, genau, solche Sachen kannst du sicherlich machen, aber wenn es darum geht, zu sagen, wie gehe ich eigentlich grundsätzlich in meine Kundenbeziehung rein? Mhm. Was mache ich eigentlich mit meinen Kunden? Mhm. Dann ist das viel genereller. So. Und da ist dann die Technologie eine Facette. Mhm. Und was wir das tatsächlich auch immer wieder erleben, ist, dass an dieser Technologie eine sehr große Hoffnung hängt. Mhm. Das ist auch berechtigt, aber sie kann es halt nicht allein, sie kann dieser Hoffnung nicht alleine gerecht werden. So. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie hier mein AI-Stack aufgebaut und jetzt habe ich das Problem gelöst, da wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden.
Das verstehe ich. Und das ist eine Realität, ich glaube, die viele teilen, aber die natürlich sich erstmal wie bei so einem Arzt nach einer bitteren Pille
anhört. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist aber so, ja.
Und das kann man. Führt keinen Weg vorbei.
Genau, aber es ist tatsächlich natürlich so, dass diese Sache sich aber ja entwickeln lässt. Mhm. So. Und dann ist halt, sagen wir, du steigst halt ein in das Thema, ne? Mhm. Beginnst mit dieser Technik zu arbeiten. Mhm. So, dann gibt es erstmal ein paar Probleme, sowas wie: verdammt, wo sind eigentlich meine Daten? Mhm. Ja? Und dann merkst du, dass da halt vielleicht noch Hausaufgaben in den Daten stecken.
Ja.
Und dann startet man beim ersten Durchlauf vielleicht mit einem kleineren Datensatz und muss auf ein paar Sachen verzichten. Das ist dann halt so. Ja? Aber du hast ein paar Sachen, die du auf deine Hausaufgabenliste schreibst, nämlich die anderen Datenquellen auch noch bereitzustellen. Ja. So. Und so gehst du dann halt rein und dann kannst du so deine ersten kleinen Erfolge, kannst du dann halt irgendwann sehen. So. Und das sind genau die Quick Wins, über die du halt auch gehen musst. Und wenn du dann auf einmal siehst, ich habe hier tatsächlich auch vielleicht eher klassisch eine klassische normale Kampagne, die ich sonst immer ausführe, habe ich einfach irgendwie um, keine Ahnung, 10% effizienter gemacht, dann ist das was, wo wahrscheinlich ein größerer Teil der Organisation hellhörig wird und sagt, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann wollen die das wissen. Und auf einmal entsteht so ein leichter Pull nach dem Thema. Und ich glaube, da muss man so eine Ausgewogenheit im Wachstum dieses Themas irgendwie hinbekommen. Und wenn du es mit dem Vorschlaghammer versuchst reinzubringen, dann wirst du möglicherweise sehr viel Widerstand erzeugen. Und deswegen glaube ich, so sukzessive es aufzubauen, an der Strategie zu arbeiten, an der Technologie zu arbeiten, das Team mitzunehmen, die Kommunikationswege langsam zu entwickeln, die Kunden am Ende auch weiterzuentwickeln. Diese Sachen, die musst du halt alle parallel machen. So. Und wenn du mit dem einen Thema dramatisch vorprescht, dann führt das wahrscheinlich zu einem Clash.
Und vermutlich gibt es ja auch keine Abkürzung, ne? Also ein Unternehmen, was heute seine Gewinnungswege, den Funnel, die Gewinnungskosten nicht den Kunden und Kundenwerten irgendwie gegenüberstellen kann, denen ist auch nicht geholfen, wenn sie jetzt den AI-Switch anstellen.
Nee.
So. Nee, genau. Wir wissen beide, welche Pferde das so sind. Okay. Ich finde schön dein Plädoyer, so übersetze ich das, mit kleinen Projekten erstmal anzufangen, um dann auch die Lust zu wecken nach mehr. Mhm. Ich glaube, das ist auch gut, um Komplexität beherrschbar zu machen und Ergebnisse auch einfahren zu können. Wenn du so, du bist ja schon, ich glaube, 10 Jahre in diesem Geschäft.
Ja.
Du hast auch Beratungserfahrung davor, wie ich weiß. So. Was sind so die Argumente, wenn du, oder vielleicht auch die Hürden? Ich glaube, wir können ja hier auch über Hürden sprechen, weil da viele kennen das aus ihrer Praxiserfahrung, dass das so mal intellektuell verstanden wird, aber trotzdem in der Umsetzung gar nicht so richtig ins Laufen kommt. Mhm. Was sind so in der Praxis die Hürden, denen du in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart immer wieder begegnest, um solche Projekte auf die Straße zu bringen?
Mhm. Ja, da gibt es ein paar Sachen, die immer wieder auftauchen. Das eine ist tatsächlich, was ich schon kurz sagte, die Daten. Mhm. Und da hast du verschiedene Facetten. Das eine ist, dass du aus verschiedenen Datenquellen dich bedienen musst. Mhm. So, du kommst da zwar irgendwie ran, aber nicht effizient. Das kannst du mal für ein einzelnes Projekt machen, aber du musst es ja automatisieren. Ja? Da kommen immer wieder neue Infos rein. Du willst immer real-time idealerweise entscheiden, was du jetzt machst. Und da brauchst du natürlich einen effizienten Austausch der Daten. So, das ist auf jeden Fall eine der Hürden. Und das musst du angehen. Also da.
Wer sind also, du hast schon das hässliche Silo-Wort benutzt,
ja, sehr aber hässlich.
Mit wem muss ich da in die Bütt? Weil sagen wir auch da, ne? Das ist so demokratisiertes Wissen, alle sagen dann ja, auch datengetrieben sagt keiner nein. Aber so mal, wer ist die Go-To-Person, mit der ich das Ding dann wirklich auf die Straße kriege?
Ja. Hängt von der Organisationsform ab, die die Unternehmen da bisher so entwickelt haben. Was wir tatsächlich immer mehr sehen, ist, dass das Marketing sich unabhängiger macht von den anderen Strukturen im Unternehmen. Das heißt, du musst eigentlich einmal diesen Connect hinbekommen zwischen den verschiedenen Datenquellen hin zu einem Stack, der im Marketing läuft. Und dann kannst du die die Informationen, die Daten auch effizient nutzen. Wenn du immer wieder in andere Departments rein musst, immer wieder dafür sorgen musst, dass sie dir wieder helfen, dann wirst du zu langsam sein.
Was könnten das auch für andere Departments sein? Also die IT oder der Vertrieb?
Genau. Häufig ist es die IT natürlich. Die hat häufig die tatsächlich auch wichtige und völlig okay so aufgestellte Aufgabe, die Datenbanken zu bauen und zu pflegen. Aber wenn du dann sagst, ich brauche jetzt dafür eine Automatisierung und muss dann halt ein Vierteljahr warten oder zwei, dann geht das halt nicht.
Die Use Cases und die, sagen wir mal, die Operationalisierung dessen, das ist ja auch etwas, was die IT nicht alleine machen kann.
Absolut, genau. Ganz im Gegenteil. Also die Sachen müssen einfach zusammenspielen und da hast du immer verschiedene Player. Du hast ja selbst im Marketing häufig verschiedene Bereiche, die da auch zusammenspielen müssen. Also das wird ja gerne so gesagt, ja, wir im Marketing machen das so, aber wir sehen auch da häufig, dass es verschiedene Bereiche sind, die eigentlich zusammenspielen müssen. Und da muss man eigentlich erstmal anfangen, glaube ich. So.
Das sind Investitionen und Projekte, die in der Regel nicht in wenigen Quartalen irgendwie umgesetzt und wieder reingefahren sind. Inwiefern kannst du schon am Anfang eines Projektes im Grunde auch eine wirtschaftliche Sicherheit geben, dass das nicht eine Investitionsruine oder overengineertes Projekt wird?
Genau, also wir haben so ein paar Kennzahlen, auf die wir schauen. Also die Cases müssen natürlich groß genug sein. Du musst einen ausreichend hohen Umsatz machen, damit der Hebel einfach da ist. Dann wiederum, wenn du da so 2, 3 relativ einfache Kriterien wegchecken kannst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das funktioniert. Was aber nicht heißt, dass gleich der erste Schuss richtig gut sitzt. Also da muss man schon auch die Bereitschaft haben, dass man vielleicht 2, 3 verschiedene Use Cases mal durchtestet. Das sind einfach sehr viele Einflussfaktoren. Und es kann einfach sein, dass der erste Use Case nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Gut. Und die ersten Use Cases, die orientieren sich vermutlich dann auch sehr stark an den bestehenden Geschäftsmodellen, ne? Sodass sie eher so eine Funnel-Optimierung mitbringen und noch nicht gleich, also in der schönen neuen Welt wollen wir vermutlich auf so ein Flywheel-Konzept hinkommen. Das wäre vermutlich das ultimative Gegengift gegen Plattformen, wenn wir gleich nochmal, wenn du möchtest, darauf zu sprechen kommen.
Sehr gerne.
Aber die verbessern das Bestehende, damit auch die Vergleichbarkeit vorher, nachher besser sein wird.
Ganz genau. Ganz genau. Also wenn du dir so einen klassischen Newsletter anschaust, du haust da dein aktuelles Angebot raus, so und so viel Prozent off, ich sag mal, einer der häufigsten Newsletter, die, glaube ich, versendet werden, dann ist einfach die Frage, ob es mir gelingt, bei einzelnen Kunden dieses Angebot zu verbessern. Das heißt, entweder ich nehme ein anderes Produkt rein oder ich nehme vielleicht, was noch einen höheren Hebel haben kann, ich nehme mal den Rabatt raus. Weil das natürlich unfassbar versenktes Geld ist, wenn ich unnötigerweise Rabatte raushaue.
Die Absatzorientierung versus der Deckungsbeitragsorientierung.
Genau.
Ja, okay, sehr gut. Das Konzept des Flywheels. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aber das ist gerade so, wenn man drüber nachdenkt, wie gut muss eigentlich ein Geschäftsmodell gegenüber einer Plattform sein, dann sind wir ja vermutlich, wenn man aus dieser reinen Preisorientierung raus will, muss man vermutlich noch mehr Erlebnisse schaffen, als einfach nur einen günstigen Preis mit einer okayen Bewertung, sondern muss vermutlich das Bindungsthema mehr als nur über die Kampagne, sondern wirklich originär im Geschäftskonzept irgendwie eingebaut haben. Magst du uns kurz mal so durchführen, über was dein Verständnis von diesem Flywheel-Konzept versus dem Funnel-Konzept ist?
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich mich mit diesem Begriff so richtig erst diesen Sommer angefangen zu beschäftigen. Nach Philipp Westermeyers State of the German Internet 2020 Präsentation. Da habe ich mal selbst geschaut, wie ich das so erlebe. Die Flywheels, in denen ich vielleicht mich immer mal bewege als Kunde. Natürlich haben wir vorher mit unseren Kunden über sehr viele, ich sag mal, Bausteine so eines Konzeptes gesprochen. Aber da fand ich es faszinierend, dann an eine Sache doch mal genauer zu sehen. Und das ist, zum Beispiel, ich nutze die Runtastic-App, oder ehemals Runtastic,
jetzt Adidas.
Adidas Running. Und das finde ich wirklich faszinierend, ja, weil diese App mich begleitet beim Laufen. So. Und da sind lauter Kleinigkeiten drin, die dazu führen, dass ich mehr laufe, was ja auch mein Ziel ist. Ich möchte ja mehr laufen. Und da gibt's dann Challenges, an denen ich teilnehmen kann. Es gibt so Ziele, die ich mir selbst setzen kann. Und ich stehe total auf diese Gummipunkte. Ja, das ist wirklich, wirklich irre. Wenn ich mir selbst ein Ziel gesetzt habe und ich sehe, das habe ich noch nicht gemacht, dann laufe ich nochmal 5 Kilometer extra am Wochenende, damit ich es dann schaffe für diese Woche. Ja. So, das Abgefahrene dabei ist, dadurch nutze ich ja die Produkte mehr. Und man sagt bei einem Laufschuh, man sollte nach 1000 Kilometern über einen neuen Schuh nachdenken, weil die Dämpfung nachlässt. Und jetzt ist es so, dass Adidas dieses Wissen natürlich, ich sag mal, aus erster Hand hat, also mir ja bereitstellt. Und tatsächlich, während ich laufe, wird mir von Adidas nicht ein einziges Mal ein Schuh vorgeschlagen. Das könnte man ja machen sonst. Ja. Und dieses typische, hey, wir haben jetzt irgendwie das Wochenendangebot, 30% off auf diesen Schuh, kommt gar nicht, nichts. So, aber als ich die 1000 Kilometer voll hatte, kam auf einmal, herzlichen Glückwunsch und hast du nicht Lust, dich mal mit einem neuen Schuh zu beschäftigen? Und das finde ich total irre, ja. Also es ist sehr plakativ es ist dann auch gar nicht so subtil, aber auf dem Weg dahin hat es unfassbar gut funktioniert. Und ich finde dieses Angebot jetzt ja auch richtig, weil ich weiß, dass ich mich mit einem neuen Schuh beschäftigen muss.
Du bleibst im System, du gibst jede Menge Daten ab, die nicht gleich billig transaktional missbraucht werden, sondern die eher für den Long Run.
Genau so ist es.
Das Flywheel-Konzept kommt ja ursprünglich auch von den Plattformen. Ne? Das ist ja eigentlich nichts, was so mal den Primär-Pipeline-Providern irgendwie, also den Anbietern, obliegt, sondern eigentlich was auf der Plattformseite, insbesondere weil die komplexen Flywheels, also jetzt so ein Booking.com oder Amazon, ja auch beide Seiten, also die Demand-Seite und die Supply-Seite mit dran, was es natürlich teuflisch gut macht, weil du natürlich immer, je größer du wirst, immer bessere Daten hast, um auch Produkt und Nachfrage, also Angebots- und Nachfragekombinationen rauszukriegen. Aber es hilft ja nichts. Also wenn ich jetzt gerade nicht zufällig selbst eine Plattform habe, muss ich als Anbieter ja zusehen, dass ich der hochfrequente Touchpoint meiner Nachfrager werde, damit ich immer bessere Möglichkeiten kriege, Opportunities irgendwie mit denen ins Geschäft zu kommen.
Ja.
Das ist natürlich so, wenn man jetzt guckt, wo kennen wir solche Situationen? Das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Kaffeemaschine ist ein blödes Beispiel, weil sagen wir mal, gerade im Kaffee gibt es jetzt ein gutes Subscription-Modell, was schon seit von einem sympathischen Schweizer Konzern irgendwie schon lange etabliert ist. Aber wenn ich jetzt mehr Einmalprodukte verkaufe, also Produkte, die ich nur selten nutze, dann ist natürlich der Weg zum Flywheel viel stärker. Also jetzt zum Beispiel im Möbelbereich. Ne? Also so, wenn ich jetzt Möbelhersteller bin, ist es, glaube ich, echt schwer, daraus ein Flywheel zu machen. Ne?
Ja, also
Fitnessfahrräder habe ich also gerade in den Folgen davor, ist fast jedem Podcast ist jetzt irgendwie Peloton irgendwie erwähnt worden.
Ja,
So. Das ist natürlich dann leichter. Ne?
Das stimmt. Wobei ich glaube, dass die allermeisten Unternehmen irgendeine Kompetenz haben, in der sie sich massiv absetzen können von den größeren, allgemeineren Plattformen wie Amazon und ähnlichen. Und ich glaube, auf der Ebene kann man drüber nachdenken, wie man ein Flywheel hinbekommt. Und wenn du da auch bei Möbeln, da gibt es möglicherweise Inhalte, wie ich eine Wohnung einrichten kann, ein Haus einrichten kann. Dazu gibt es lauter Content, den man machen kann. Da gibt es ja auch schon viel. Also das Ganze
Content, das ist das Dichteste, was es heute an Flywheel gibt. Ne? Das ist mein Kundenmagazin.
Das ist Teil dessen. Teil des Flywheels. Das ist sicherlich etwas, was auch sofort auf der Hand liegt. Aber dann kannst du möglicherweise auch so, kannst du vielleicht das kombinieren mit Planungstools und so weiter, die du halt als App zur Verfügung stellst. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Und da kann man kann man seine eigenen Kompetenzen echt ausspielen. Und wenn einem das gelingt, glaube ich, hat man eine gute Chance, Leute in sein Flywheel zu bekommen. Aber es ist ein langer Weg, dahin zu kommen. Ne? Also ich meine, auch die Plattformen haben das ja auch nicht am ersten Tag so gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir wollen ja alle, sagen wir mal, die meisten von uns wollen eine Zukunft haben. Und ja, es gibt ja nicht 47 Alternativen.
Nee.
Und relevant für den Kunden zu bleiben, misst sich ja nicht an der eigenen Stärke, sondern an der Stärke des Anbieterwettbewerbes.
Genau.
Das ist natürlich man sieht es ja auch eine Check24. Es ist im Grunde aus meiner Sicht nicht besonders sexy, aber auch ein ganz einfaches Flywheel.
Absolut.
Weil auch über meinen neu abgeschlossenen Gasvertrag können die rauslesen, in was für einer Wohnsituation ich
genau
bin.
Genau.
Naja, spannend. Das Thema wird uns nicht loslassen. Das Thema wird an Relevanz ja eher zunehmen, weil immer mehr Unternehmen feststellen werden, dass sie diese mangelhafte eigene Kundenbeziehungsentwicklung und deren Deckungsbeiträge irgendwie wieder zurückgewinnen müssen. Das werden immer mehr realisieren. Bei einigen wird es sicherlich auch zu spät sein.
Das wird zum Teil so sein, ja.
Aber das ist vielleicht eine normale evolutionäre Entwicklung, die wir da haben werden. Du hast vorhin gesagt, bei den Voraussetzungen, die man schaffen muss, bevor man jetzt einfach nur Technologie kauft, ist, dass man, so habe ich es verstanden, Wissen innen haben muss, dass man Konzepte entwickeln muss und dann sich durch Technologie verstärkt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja.
Bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Wie hältst du denn dein Wissen frisch?
Ey, das ist spannend, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, laufend mit den Kunden zu sprechen.
Mhm.
Also da...
Lernst du viel von Kunden? Also lernst du von Kunden denn auch, wie es geht? Oder lernst du von Kunden überwiegend, wie es nicht geht?
Nein, also ich lerne von Kunden sehr viel, auch wie es geht. Dieses Flywheel, ja, das muss man vielleicht auch nochmal draufschauen. Also, dass das schon so perfekt läuft, das ist vielleicht etwas, ja, das muss man vielleicht als Nordstern haben, aber das wird, glaube ich, nur in den seltensten Fällen kurzfristig erreichbar sein, dass man da hinkommt. Aber trotzdem hat eigentlich jeder bestimmte Stärken, sonst wäre nicht im Markt. So. Und darauf zu schauen und zu verstehen, was macht jemand besonders gut, das bringt extrem viel. Und da kann man auch schauen, was können andere adaptieren, wo kann man auch Wissen dann vielleicht mal verteilen. Tatsächlich eine Sache, die unsere Kunden untereinander auch hochspannend finden, sich zu unterhalten.
Ja, gegenseitig.
Ja, total. Und Sparring zu machen. Und genau, das ist das eine. Und auf der Technologieseite, da gucke ich dann in andere Quellen rein. Das ist tatsächlich dann auch viel so von Google, Amazon, Facebook, da kommt viel von den Plattformen. Die stellen echt eine Menge auch tatsächlich dann Open Source bereit. Schon spannend.
Ja. Hast du den ganzen AI-Themen?
Auf jeden Fall,
ja,
kommt sehr viel. Ja. Salesforce hat ein ganz wichtiges AI-Paket vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr, einfach Open Source gestellt. Ja. Und hätten wir das vorher gehabt, dann wäre unsere Produktentwicklung etwas anders gelaufen. Also schon großartig. Spannend, was von denen kommt.
Ja, gut zu hören, dass also auch da diese Open Source-Welt, also der Open Source-Gedanke, da fortgeführt wird.
Ja.
Großartig. Klasse. Lieber Björn, ganz herzlichen Dank. Ein super spannendes, mega wichtiges, aber natürlich auch mit einer gewissen Komplexität versehen Thema. Aber ich finde, du hast das sehr, sehr sympathisch, sehr fachkundig rübergebracht. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Aber wir setzen das einfach bei einer anderen Gelegenheit fort. Da könnt ihr
kannst du
ein bisschen erzählen, wie so zum Beispiel eure Markterfolge jetzt in der neu fusionierten Company sich entwickelt hat. Ihr seid ja jetzt nochmal in Deutschland, seid ihr dann der größte unabhängige CDP-Anbieter oder in Europa?
Würde ich denken, ja.
Ja,
ja, würde ich schon sagen. Ja. Also kommt sicherlich immer ein bisschen auf die Abgrenzung an, aber ja.
Ja, klar.
Also insbesondere, wenn du diese AI-Integration siehst, ne? Also mit der mit Sicherheit, ja.
Ja, großartig. Also noch jede Menge Stoff für die Fortsetzung.
Vielen
Dank. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg euch.
Vielen Dank, Erik. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.